Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Die deutschen Verleiher scheinen sich irgendwie fast verabredet zu haben, den gesamten Wettbewerb von Cannes aus dem letzten Jahr innerhalb von ein paar Wochen bei uns ins Kino zu bringen. Auch jetzt laufen wieder drei neue Cannes-Filme an. Der neue Film von Sean Baker, einer von François Ozon sowie Langui aus dem Tschad. Um alle drei geht es heute in Vollbild. Und uns beschäftigt gleich der russische Brain Drain, die Abwanderung von Filmschaffenden aus Russland. Der Krieg in der Ukraine wird von russischer Seite mit immer größerer Brutalität geführt. Wie angesichts dessen überhaupt noch irgendwelche Friedensverhandlungen möglich sein können, das erscheint kaum noch denkbar. Mittlerweile treibt die Situation auch immer mehr Russen ins Exil. Hunderttausende haben ihre Heimat bereits verlassen. Die meisten emigrieren in Länder, in denen sie kein Visum benötigen, nach Armenien etwa, Georgien oder in die Türkei. Aber viele russische Intellektuelle, Künstler und Filmemacher kommen auch nach Berlin. Einige Menschen sprechen schon von einem größeren Exodus russischer Intellektueller nach Berlin als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Christian Berndt über russische Filmschaffende in Berlin und St. Petersburg.
In that morning of invasion, I received the first message from my friend Viktor Kosakovsky, the great Russian director, and he's saying, Sergei, forgive me. Yes?
Der ukrainische Filmregisseur Sergei Losnitsa erzählte kürzlich, dass die erste Nachricht, die er nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine bekam, vom russischen Filmregisseur Viktor Kosakovsky stammte. Der habe ihn um Vergebung gebeten. Auch deshalb findet es Losnitsa falsch, russische Filme generell zu boykottieren. Kosakowski freut sich zwar über Losnitsas Statement.
But I will accept any punishment because we are guilty. We are so guilty, Russians.
Aber er werde jede Strafe akzeptieren, sagt Kosakowski. Als Russe trage er Mitschuld, dass Putin nicht rechtzeitig gestoppt wurde. Denn seit Jahren sei klar, was er plant. Kosakowski fühlt sich mitschuldig, obwohl er seit 2008 in Berlin lebt und sich immer öffentlich gegen das Regime geäußert hat.
I was not active enough. I was making my films and now we all have to pay.
Er sei nicht aktiv genug gewesen und habe stattdessen, wie viele seiner oppositionellen russischen Kollegen, Arthouse-Filme gedreht. Wir Intellektuellen haben nur zu uns selbst gesprochen, sagt Kosakowski, statt die Russen vor Putin zu warnen. Die Boykottaufrufe von Filmen, die mit staatlichen russischen Mitteln finanziert sind, findet er richtig. Denn er habe schon 2003 seine russischen Kollegen aufgefordert, keine Subventionen von einer Regierung anzunehmen, die korrupt und nationalistisch ist und die Presse unterdrückt. 2014 habe er viele Freunde verloren, weil sie Putins Krim-Annexion befürworteten, meint Kosakowski. Jetzt melden sich jeden Tag Leute bei ihm, die aus Russland nach Deutschland emigriert sind. Sie fragen um Rat, darunter viele große Namen. Bei manchen von ihnen hätte er keine Lust zu helfen, weil sie viel zu lange vom System profitierten und erst jetzt, da alles zu spät ist, das Land verlassen. Von einem Boykott spürt Kosakowski nichts. Er wird sogar sehr oft angefragt, ob er auf Veranstaltungen sprechen möchte. Ähnlich geht es dem russischen Filmemacher Alexander Smoljanski, dessen Film Oskar über den nonkonformistischen sowjetischen Maler Oskar Rabin Mitte März im Berliner Panda-Theater aufgeführt wurde.
And after the film there was a very serious discussion for about 90 minutes I think.
Nach dem Film gab es eine 90-minütige sehr ernste Diskussion mit dem Publikum, das jeweils zur Hälfte aus Ukrainern und Russen bestand. Smoljanski lebt seit über 30 Jahren in Berlin. Die jetzige russische Emigration werde, sagt er, die ohnehin schon bemerkenswert große Anzahl russischer Intellektueller in Berlin noch einmal erweitern.
I see Berlin as a third Russian cultural capital. After Moscow and St. Petersburg.
Berlin ist für Smoljanski die dritte Hauptstadt russischer Kultur nach Moskau und St. Petersburg. Schon einmal habe es einen Massenexodus russischer Intellektueller gegeben, nach der Revolution 1917. Aber die heutige Emigration werde die russische Kultur viel stärker treffen als in den 20er Jahren, meint Smoljanski. Denn damals sei ein großer Teil der Intellektuellen in Russland geblieben. Heute aber sei der Anteil der kritischen Geister im russischen Kulturleben, die ins Exil gehen, viel größer. Smoljanski sagt, er fühle sich genauso wie Kosakowski mitverantwortlich für das, was in Russland passiert. Früh war klar, was Putin für Russland bedeutet.
What we now see is the civilization catastrophe.
Und heute erleben wir eine zivilisatorische Katastrophe in Russland, meint Smoljanski. Schuld an diesem furchtbaren Desaster sei die mangelnde Aufarbeitung der Sowjetzeit. Russland könne nur in den Kreis der zivilisierten Länder zurückkehren, wenn es seine dunkle Vergangenheit und Gegenwart offen aufarbeite, so Smoljanski. Düster gestimmt ist auch Wassili Stjepanow, Chefredakteur des renommierten Filmmagazins Seance in St. Petersburg, das direkt nach dem russischen Angriff einen Aufruf gegen den Krieg veröffentlicht hatte. Gerade arbeitet Stjepanow an der nächsten Ausgabe. Der Titel heißt Paralyse. Denn Russen, die gegen den Krieg sind, würden sich angesichts der Lage in einem Gefühl lähmender Hilflosigkeit befinden. Stjepanow kann sich über eine verschlüsselte Internetverbindung per VPN im Netz über den Krieg in der Ukraine informieren, die Mehrheit der Russen aber könne das nicht. Stjepanow hat mit seinen Eltern schwierige Diskussionen, wenn er ihnen erzählt, was in der Ukraine wirklich geschieht. Sie schauen nur Staatsfernsehen. Russland ist mittlerweile totalitär, sagt Stjepanow und spricht von einem Brain Drain. Viele seiner Freunde seien im Exil. Aber er bleibt wegen seiner Familie, seiner Leserschaft und außerdem müsse man auch an die Zeit nach dem Krieg denken. Man müsse darüber nachdenken, wie man das Land heilen und einen neuen Krieg verhindern kann, sagt Stjepanow. Es sind keine Worte, die Hoffnung machen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Meine lieben Ozeane, ich weiß, das ist jetzt ganz dünnes Eis, was ich hier schreibe, aber ich muss es loswerden. Ich will keinen Austausch mehr mit euch. Wir sind doch alle leer gefischt und schieben uns nur noch den Müll zu. Ihr seid zunehmend sauer, weil ich meine Eisberge nicht im Griff habe. So viel Süßwasser ist nicht gut für mich, für uns alle. Ich bin selber total scholle. Stoppen wir einfach mal das Förderband, das globale, bis das Klima besser wird. Was transportieren wir denn schon aus? Abfall und ein paar Grad plus minus. Und dann geht sich jeder mal selber auf den Grund. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Was meint ihr? Ich schicke euch warme Gedanken, euer Polarmeer.
Stanzer.
Bloter Surkäse.
Sommerhimmel.
Bleuchatel. Büffel Mozzarella.
Sentispitz.
Bon Mignon.
Gorgonzola.
Ricotta, Camembert,
Tremola,
Kuisereiner,
Trüttinger,
Kellerhocker, Tärenwiller, Geisskäse,
Vesperkäse,
Kleine Berner, Delis de Maître, Rodolphe,
Vorderländerkäse,
Echter Thurgauer,
Machwiler,
Emmenspitz und Entlebucher, Faltigberger Fontalino.
Es ist ein sehr poetisches Märchen, das »Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?« erzählt. Der georgische Film lief im letzten Jahr im Wettbewerb der Berlinale und ist jetzt bei uns in den Kinos. Auf den ersten Blick ist es eine klassische Liebesgeschichte. Lisa und Georgi begegnen sich in der georgischen Stadt Kutaisi auf der Straße und ein Erzähler verkündet, dass das Liebe sei. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Und dann beginnt das Märchenhafte. Über den Liebenden liegt ein Fluch. Der verdammt sie dazu, am nächsten Tag mit einem anderen Aussehen zu erwachen. Und fortan begleiten wir zwei Menschen, die sich verlieben, aber nicht mehr wiedererkennen. Regisseur des Films ist der Georgier Alexandre Kobaritze, der in Berlin an der DFFB Regie studiert hat. Guten Tag, Herr Kobaritze.
Guten Tag.
Ihr Film, der hat etwas von einem Märchen. Was hat Sie an dieser Form gereizt?
Ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, mich ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, wie erzählt man ein Wunder im Film? Und das hat mich über einige Jahre interessiert, auch in den Kurzfilmen, die ich vor diesem Film gemacht habe. Wie zeigt man ein Wunder in unserer Realität? Und das interessiert mich bis heute.
Was hat Sie denn jetzt an dem Wunder fasziniert, dass die beiden ihre Gestalt verwandeln und wie haben sie von da ausgehend die Geschichte entwickelt?
Das ist eine Möglichkeit von einem Wunder, welches passieren kann. Ich hatte einige Ideen in mein Notizbuch und dann dachte ich, die war einfacher zu realisieren, weil ich dachte, ich wollte diesen Film nur an bestimmten einem Ort drehen und dann diese Verwandlung ist etwas, was man sehr gut zeigen kann. Dann später hat sich vieles geändert, die Erzählweise hat sich geändert, es ist nicht mehr ein Ort, sondern ganz viele Orte und es ist nicht nur ein Protagonist, der sich verwandelt, sondern die beiden. Aber es hat was sehr Bildliches in sich,
Also die beiden Liebenden, die sich treffen, verwandeln sich. Die wirken dann in ihrer Sehnsucht fast wie erstarrt. Aber die Welt um sie herum ist in ihrem Film ständig in Bewegung. Die Seilbahn schwebt durch den Bildhintergrund. Immer wieder sieht man spielende Kinder, Straßenhunde durchqueren die Bilder. Wie sehr haben Sie bewusst mit diesem Kontrast gearbeitet zwischen Erstarrung und Bewegung?
Es geht oft um den Rhythmus. Ich glaube, allgemein habe ich versucht, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu zeigen. Das Erste, was mich sehr interessiert hat, war also allgemein den Rhythmus von dem Ort zu verstehen, weil ich komme nicht aus Kutaisi, und wir haben mit dem Kameramann und mit der Produzentin des Films fast ein Jahr da verbracht, Orte gesucht, und allgemein hat es was Langsames und Ruhiges in sich, aber manchmal für kurze Momente wird es sehr schnell, und das habe ich dann auch versucht in dem Schnitt auch zu haben.
Welche Funktion hat in dem Zusammenhang der Erzähler, denn der scheint ja auch Gedanken lesen zu können?
Der Erzähler hat unterschiedliche Funktionen. Ganz wichtig ist am Anfang des Films, dass der Erzähler uns so die Regel des Spiels so ein bisschen erklärt und mir ziemlich viel Zeit spart, damit ich nicht mit den Bildern dann nicht die Zeit des Films und die Bilder dafür benutzen muss, um so ein, wie sagt man, so ein Setup zu machen, damit der Zuschauer versteht, worum es geht, was ist die Geschichte und wie passieren hier Sachen, sondern mit so einem Erzähler kann man kurz und klar anfangen. Und dann ändert sich das. Irgendwann wird der Erzähler zu so einem Führer durch die Stadt, wo er uns manchmal die Sachen erklärt. Aber das ist auch teilweise nicht unbedingt glaubhaft. Es ist auch Teil des Wunders oder des Märchens. Und irgendwann, ich habe diesen Erzähler jetzt für den Film auch selber aufgenommen, und ich war nicht ganz sicher wegen meiner Stimme, aber letztendlich dachte ich, wenn der Erzähler so persönlich wird, dann muss es auch meine Stimme sein. Das sind eigentlich die drei Linien von dem Erzähler.
Im Film selber herrscht ja in der Stadt, die Sie zeigen, Kutaisi, eine sehr ausgelassene Stimmung. Und dazu trägt auch bei, dass die Fußballweltmeisterschaft gerade stattfindet. Welche lassen Sie offen? Aber die ganze Stadt scheint im Fußballfieber zu sein. Ja, jetzt liegt natürlich auch die Frage nahe, was Fußball und Kino gemeinsam haben. Sie haben sich auch mit der Verbindung beschäftigt.
Man kann einiges darüber sagen. Ich glaube, es gibt viele Ähnlichkeiten, und nicht nur in dem, dass beide Sachen was Dramatisches in sich haben und sehr oft viel Emotion erzeugen, sondern ich habe irgendwann bemerkt, es ist sehr spannend, einerseits Menschen zu schauen, die Fußball schauen, weil man sehr große und unterschiedliche Emotionen sehen kann. Und andererseits, es ist auch sehr spannend, dann Menschen zu schauen, die Fußball spielen, weil da werden diese Emotionen noch größer und noch unkontrollierter. Und das wollten wir irgendwie, diese Idee ein bisschen folgen, weil, wie Sie schon erwähnt haben, die Protagonisten zeigen nicht so viel von sich, von der inneren Welt oder über ihre Sorgen oder Freuden. Und in diesen Momenten wollten wir doch etwas so bildliche Emotionen in den Film bringen, die aber nicht mit einer Drama verbunden ist, sondern mit einem Spiel. Weil Kino ist in sich ja auch ein Spiel, das war auch für uns so ein bisschen ein Weg, dass wir unsere Arbeit auch als Spiel verstehen. Einerseits ist es Teil unseres Lebens, aber man muss unbedingt die Grenzen kennen, wo dieses Spiel endet. Und das ist auch so im Fußball. Man kann bis zum bestimmten Punkt ganz ernst sein. Man kann, keine Ahnung, schreien oder weinen oder ganz ernst mit der Emotion umgehen, aber man darf den Punkt nicht überschreiten, wo man weiß, das ist ein Spiel.
Wir wollen jetzt auch nicht das Ende des Films verraten, aber so viel zumindest, dass das Kino selbst auf wundersame Weise in die Handlung eingreift. Vielleicht etwas pathetisch gefragt, glauben Sie an die magische Kraft des Kinos?
Nicht nur des Kinos, ich glaube, ich versuche allgemein an Sachen, die ich nicht erklären kann, zu glauben. Und wenn man das mit einer Sache macht, ist das Kino oder Musik, Fußball oder ein Mensch, dann überträgt das auf alles andere letztendlich. Und ich glaube, Kino ist Teil von der Welt, in der wir leben, und daher auch mit den Wundern verbunden. In dem Sinne habe ich gesucht nach einem Mittel, was den Protagonisten hilft, und Kino ist hier eher so ein Zeichen von einem Wunder. Ich glaube, jeder hat oder viele haben erlebt, dass man einen Film schaut und dann passiert mit dir etwas, was du nicht erklären kannst. du kriegst eine große Freude oder du wirst traurig, du wirst anders. Und das ist schon ein Wunder, ich glaube.
Sie hinterfragen ja auch am Ende des Filmes ironisch, welche Bedeutung der Film habe. Er erzähle ja nichts über die Gesellschaft, sagt der Erzähler, und sei eigentlich nutzlos. Das stellt ja auch ziemlich direkt die Frage, welche gesellschaftliche Rolle ein Filmemacher haben kann und sollte. Eine Frage, die ja gerade im Augenblick wieder besonders aktuell ist, zu Zeiten des Ukraine-Krieges. Stellen auch Sie sich diese Frage derzeit?
Die Frage ist schwierig. Sie merken bestimmt auch jetzt, es ist für mich nicht so einfach zu sprechen, weil es ist schwierig, in solchen Zeiten überhaupt übers Kino oder übers etwas andere als was gerade in der Ukraine passiert zu sprechen. Ich wollte eigentlich bald einen Film drehen, aber ich merke, ich kann einfach nicht darüber denken. Jedes Mal, ich fange an, darüber zu denken. Einerseits ist es einfach unmöglich zu denken, andererseits finde ich falsch, jetzt darüber zu denken. Und nochmal, andererseits habe ich auch keinen Vorschlag für mich persönlich, was ich machen konnte. Kino wird ganz unwichtig in Zeiten von einem Krieg. Es wird alles unwichtig. Ich glaube, das ist das einer von ganz bösen Seiten von einem Krieg. Natürlich nach all dem, was direkt das den Menschen, die das erleben, antut, ist das Nächste, das alles drumherum. Alles, was für Jahrzehnte sehr wichtig war, wird unwichtig. Und Kino ist Teil davon.
Nun hat Georgien ja seine ganz eigenen Erfahrungen mit Russland gemacht im Kaukasuskrieg 2008. Schauen Sie vielleicht als georgischer Filmemacher nochmal auf besondere Art und Weise auf den Krieg in der Ukraine, da ja auch leider so einiges vergleichbar ist?
Ich glaube, es gibt einen ganz spannenden Text von Anna Politkovskaya, die Journalistin, die in Russland vor einigen Jahren umgebracht wurde, wo sie ihre Erfahrung in den Tschetschenienkrieg erzählt. Und da sagt sie was ganz Spannendes. Es gibt Menschen, die Krieg erlebt haben und die Menschen, die das nie erlebt haben. Und die zwei Menschen werden sich nie verstehen. Und ich glaube, das sieht man oft, wenn man heute die Presse sieht oder die Generation, die den Krieg nicht erlebt hat. Und dafür kann man aber auch leider nichts machen, weil es ist anscheinend unmöglich, dass ein Mensch, der es nicht erlebt hat, den anderen versteht.
Der georgische Regisseur Alexandre Kobyritze. Das mit einem nächsten Projekt ist also gerade schwierig, aber Kobyritzes aktuellen Film »Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?« den können Sie jetzt bei uns in den Kinos sehen. Wenn wir heute vom American Independent Kino sprechen, dann ist im Grunde genommen gar nicht so richtig klar, was wir damit meinen. Ist der Begriff nur produktionstechnisch zu verstehen oder steht er für eine bestimmte Art von Film, für einen bestimmten Blick auf die Vereinigten Staaten? Was wir sagen können, der US-Regisseur Sean Baker jedenfalls hat einen sehr eigenen Blick auf sein Land. Voller Emphase schaut er sich an den sogenannten Rändern der Gesellschaft um. In Tangerine, L.A. geht es um eine Transgender-Prostituierte, die frisch aus dem Gefängnis entlassen war. The Florida Project ist in einer heruntergekommenen Motelanlage in der Nähe von Disneyland angesiedelt, wo Menschen kaum das Geld haben, die wöchentliche Miete aufzubringen. Nächsten Donnerstag startet nun Sean Bakers neuer Film bei uns in den Kinos, Red Rocket. Auch der Film spielt an einem unwirtlichen Ort. Schauplatz ist ein Vorort von Texas City. Und über Red Rocket und das Kino von Sean Baker spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, lass uns zunächst mal kurz die Geschichte von Red Rocket zusammenfassen. Worum geht's?
Also die Kamera heftet sich vom Beginn an die Fersen von Mikey. Mikey ist so ein Typ, so Mitte 40, gut durchtrainiert. Mit nichts in der Hand klopft er eines Morgens an die Tür seiner Ex-Frau und die findet die Idee gar nicht gut, dass er für ein paar Tage bei ihr unterkommen will. Also sie reagiert ziemlich ungehalten.
Surprise!
Oh my God, what are you doing here?
Oh, it's good to see you too.
Why are you here?
Where do I begin?
No, you're not coming in this house.
All beat up.
That's right. What the fuck?
Well, I'll tell you.
Why are you here?
Ja, er darf dann nach vielen Verhandeln bei ihr bleiben, muss aber $200 Miete pro Woche zahlen. Und warum er eigentlich wieder in seine Heimatstadt Texas City zurückkehren musste, das werden wir nie erfahren. Auch nicht, warum er so viele blaue Flecken überall am Körper hat. Aber wir bekommen mit, dass er aus L.A. kommt und dort war er Schauspieler in der Pornoindustrie. Und dorthin will er eigentlich wieder zurück, braucht nur ein bisschen Geld dafür. Aber wie findet man einen Job, wenn man mehr oder weniger 17 Jahre nackt vor der Kamera gestanden hat?
Sean Baker wird ja häufig dafür gefeiert, dass er die Geschichten in seinen Filmen quasi aus der Welt heraus entwickelt, in denen sie spielen. Was macht denn den Film jetzt zu einem American Independent Film?
Ja, also dieser Vorort mit seinen kleinen Häuschen und den Gärtchen, in denen eigentlich nur Schrott rumsteht und im Hintergrund so die großen Industrieanlagen, das wirkt alles wie so eine Geisterstadt und die Bewohnerinnen und Bewohner haben auch etwas von Geistern. Also sie scheinen aus jedem sozialen und gesellschaftlichen Kontext gefallen zu sein. An solche Orte und Plätze zu gehen, an denen die Menschen, die dort leben, letztlich den Anschluss verloren haben, das ist eigentlich so ein Hauptmerkmal des American Independent Kinos. Und dass dieser neue Film von John Peker jetzt 2016 spielt, das ist sicher auch ein politisches Statement. Damals war eben der Wahlkampf. Wir hören Hillary Clinton und Donald Trump immer im Hintergrund im Fernsehen laufen. Und damit wird ja auch gesagt, ich meine, Donald Trump hat sich nie mehr um diese Sozialpolitik gekümmert. Und das ist schon ganz interessant, dass das so mit reinkommt und dass Mikey aber trotzdem immer noch an diesem amerikanischen Traum festhält und daran glaubt, es wirkt so absurd. Also er will wieder in die Pornoindustrie zurück und er entdeckt dann eine 17-Jährige, die will er jetzt zum Pornostar aufbauen. Und dann sieht man immer, wie er mit so einem kleinen Rad, weil er sich kein Auto leisten kann, hin und her fährt.
In der US-amerikanischen Presse gab es so ein bisschen Empörung darüber, dass Sean Bakers Filme wie auch jetzt bei den Oscars keine größere Rolle spielen. Bisher war nur William Dafoe mal nominiert als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Hausmeister im Florida Project. Anke, hast du eine Erklärung dafür? Die Kritik lobt seine Filme ja zumindest allenthalben.
Ja, vielleicht, weil seine Figuren zu sehr aus einem realen Leben kommen. Sean Baker dreht ja immer an Originalschauplätzen und mit nicht professionellen Darstellern, so auch in Tangerine L.A. Diese beiden Darstellerinnen, die Prostituierten, hat er an einer Kreuzung in Santa Monica Boulevard gefunden. Ihre Erfahrungen, ihre Geschichten gehen dann eben auch in den Film ein. Und dieser Film hatte auch noch so einen besonderen Straßenlook, weil alles mit dem Smartphone gedreht wurde und auch diese Motelanlage in Florida Project, da spürt man einfach, dass das auch ein authentischer Ort ist, der schon viele gestrandete Existenzen gesehen hat und da hatte John Baker schon ein bisschen Popularität und deshalb konnte Willem Dafoe eben bekommen und der spielt den Hausmeister und den guten Geist in dieser Anlage und wenn die Mutter von der kleinen Mooney Ärger mit dem Sozialamt hat, dann versucht eben Willem Dafoes Figur die Kleine zu beruhigen. Und der Blick von John Peker ist immer unheimlich mitfühlend. Dennoch weiß er, dass die Biografien seiner Heldinnen und Helden, dass es kaum Perspektiven, kaum eine Zukunft für sie gibt. Und das macht diese Filme vielleicht auch Oscar-untauglich, weil sie doch sehr konsequent erzählt sind. Aber was John Peker auf alle Fälle immer tut, ist, dass er seinen Figuren eine Solidarität, eine Utopie schenkt. Also es ist die Solidarität unter den Prostituierten in Tangerine in L.A. und die kleine Mooney in Florida Project wiederum, die verwandelt eben diese trostlose Umgebung in einen, ja, Abenteuerspielplatz.
Der neue Film jetzt, Red Rocket, der lief im letzten Jahr in Cannes im Wettbewerb und wurde doch dort von gerade der europäischen Presse ein wenig verhaltener aufgenommen. Warum eigentlich?
Ja, vielleicht, weil der Schauplatz doch dann etwas Kulissenhaftes hat, weil diese Fabrikanlagen im Hintergrund so sehr pittoresk sind. Und ich muss sagen, ich hatte auch Schwierigkeiten mit der Darstellung der Beziehung zwischen Mikey und der 17-Jährigen. Also der Blick von Mikey auf die 17-Jährige wird mir doch manchmal zu sehr in Szene gesetzt. Und trotzdem muss ich sagen, hat der Film was Konsequentes, gerade wenn man ihn jetzt mit dem Oscar-Gewinner Coda vergleicht. Jede Figur macht eine Entwicklung durch. Und das verweigert John Packer konsequent. Und das macht diesen Film dann letztlich auch stark. Und ich frage mich dann immer noch, ob Mikey jetzt irgendwo noch sitzt und seine Joints rollt und verkauft. Und sicher wird er das noch weitermachen und immer noch auf dem Sprung in ein besseres Leben sein.
Anke Lewicke über das neue Werk des US-amerikanischen Regisseurs Sean Baker, Red Rocket. Der Film kommt bei uns am Donnerstag in die Kinos. Genauso wie Sean Bakers Film Red Rocket lief im letzten Jahr auch Langui im Wettbewerb von Cannes. Ein Film aus dem Tschad von Mohamed Saleh Haroun. Der Regisseur, der lange in Frankreich gelebt hat, für seine Filme aber immer wieder in den Tschad zurückgekehrt ist, erzählt in seinen Arbeiten häufig von den gesellschaftlichen Problemen im Land. So auch bei Langui. In Langui, der am Donnerstag bei uns ins Kino kommt, sehen wir die alleinerziehende Mutter Amina, die Geld verdient, indem sie aus dem Draht von alten LKW-Reifen Feuerschalen herstellt und verkauft. Sie schlägt sich also irgendwie durch. Weil sie schwanger war, wurde sie von der Familie verstoßen. Nun droht sich die Situation zu wiederholen, denn nach einer Vergewaltigung ist die 15-jährige Tochter Maria schwanger. Die will das Baby abtreiben, aber sowohl das Gesetz als auch die Religion verbieten das im Tschad. Langui ist ein Film, der zeigt, wie die Ausgrenzung inmitten einer männerdominierten Gesellschaft die beiden Frauen enger zusammenbringt. Ich habe mich mit dem Regisseur des Films Mohamed Saleh Haroun unterhalten, sowie mit der Hauptdarstellerin Ashwaq Abakar Suleiman. Mohamed Saleh Haroun hat mir zunächst von den Ursprüngen des Filmes erzählt.
Because it's a subject very common in Chad, and I saw, you know, like it started maybe 10 years ago or something like that.
Es ist ein sehr verbreitetes Problem im Tschad. Es begann so vor ungefähr 10 Jahren, dass es viele Nachrichten über ausgesetzte Babys gab. Wenn junge Mädchen Babys bekommen, behalten sie sie nicht, weil es mit so viel Scham besetzt ist, unverheiratet schwanger zu werden. Es gilt als Schande für die Familie und so verstecken sich die jungen Mütter häufig. Es ist wirklich schrecklich, denn einige leben mit ihren Babys im Müll und einige sterben auch. Ich habe Fotos in Zeitungen gesehen, die haben mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, zuerst mit meinem Bruder, der Arzt im Tschad ist. Er hat mir diese ganzen fürchterlichen Geschichten über Frauen erzählt. Ich habe mich auch selbst mit Frauen unterhalten und festgestellt, dass sogar die Menschen in meinem engsten Umkreis solche Erfahrungen hatten. Als Mann wusste ich einfach nichts davon. Ich wollte diesen Stimmen Gehör verschaffen. Der Film ist ein Tribut an diese Frauen.
I wanted to bring these voices, you know, to the light. Yeah, it started like that. Yeah, it's a tribute to the women. Yeah.
Frau Suleiman, Sie spielen die Mutter im Film. Als Ihre Filmtochter Maria schwanger wird, da redet sie nicht drüber, folgt also in gewisser Weise dem gesellschaftlichen Tabu. Aber trotzdem rebelliert sie ihrer Mutter gegenüber und macht deutlich, dass sie die gesellschaftlichen Konventionen kritisch sieht. Wie würden Sie das Mutter-Tochter-Verhältnis beschreiben und inwiefern ist es auch repräsentativ für den Tschad heute?
So the daughter, she's conscious of their life. You know, at some point she knows that her mother had her when she was young and she was not married and she was rejected.
Maria ist sich der Situation bewusst. Sie weiß, dass auch ihre Mutter sehr jung war, als sie schwanger wurde. Sie war nicht verheiratet und die Familie hat sie verstoßen. Das heißt, Maria weiß, was die Menschen über ihre Mutter sagen. Sie fühlt die Traurigkeit, auch wenn die Mutter ihr nicht erzählt hat, wie hart es für sie war. Als Maria nun erfährt, dass sie selbst schwanger ist, denkt sie daran und will das Kind nicht behalten, denn sie möchte nicht das gleiche Leben wie ihre Mutter führen. Ihre Mutter versteht die Entscheidung und nun müssen sie das Geld finden, um die Abtreibung durchzuführen. Wenn du dein Kind schützen willst, sind Traditionen oder Religion völlig egal. Du willst nur das Beste für dein Kind. Und das passiert zwischen Amina und ihrer Tochter. Und sie versteht, dass sie nicht nur ihre Tochter rettet, sondern auch sich selbst. Denn jetzt ist sie bereit zu kämpfen, dafür frei zu wählen und selbst über ihr Leben zu bestimmen.
What we see, because the first thing she said, I don't want to be like you. You know, and it was so sad for the mother.
Und noch etwas ist wichtig für die Entwicklung der Beziehung. Das Erste, was Maria sagt, ist, ich will nicht wie du sein. Das hat die Mutter hart getroffen, denn sie hat damals nicht die Entscheidung getroffen. Sie war schwanger und sie wurde verstoßen. Sie musste das Haus verlassen. Als nun ihre Tochter schwanger wurde, schafft sie es, an ihrer Seite zu bleiben. Und alles ändert sich für sie.
Es geht im Film ja auch um patriarchale Strukturen, gegen die sich die Frauen auflehnen. Die patriarchalen Strukturen zeigen sich darin, dass der Imam kommt, um sie zu kontrollieren. Der Nachbar überwacht sie und kennt keine Moral. Die Ärzte weigern sich zu helfen. Wo liegen die Wurzeln des Patriarchats im Tschad? Und welche Rolle spielen dabei die Religion und auch der französische Kolonialismus?
I think that the patriarchy is first it's it belongs to us, it comes from our tradition, it has been enforced by the colonial system and the religion.
Ich glaube, das Patriarchat kommt von unserer Tradition, aber es wurde dann von dem französischen Kolonialsystem und der Religion durchgesetzt. Zwei Phänomene, die in den Tschad importiert wurden. Die Ideologie des Kolonialismus beeinflusst unsere Kultur sehr und es wurde lange gesagt, das sei gut für uns. Was die Religion angeht, es gab bei uns die Polygamie. Dann kam der Islam und hat uns Männern gesagt, ihr habt das Recht, vier Frauen zu heiraten und Frauen zählen nur halb so viel wie Männer. Und die Leute sagten, okay, sowohl bei der Politik als auch bei der Religion geht es um Macht. Die Strukturen, die existierten, sind also Allianzen mit dem Kolonialismus, Postkolonialismus und der Religion eingegangen.
Heritage of colonialism, we had it before and we got just like alliances with post-colonialism and religion, Islam, yeah.
Sagt der Regisseur Mohamed Saleh Haroun. Sein Film Langui kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Die Diagonale in Graz. Es gibt sie seit 25 Jahren und sie gilt als wichtigster Treffpunkt der österreichischen Filmszene und als Schaufenster des aktuellen Filmschaffens in unserem Nachbarland. 2022 jetzt lässt sich für Österreich ganz gut an. Die neuen Filme von Ulrich Seidel und von Ruth Beckermann, Rimini und Mutzenbacher, liefen bei der Berlinale und wurden hoch gelobt. Patrick Wilinski ist für uns nach Graz gefahren und ist mir von der Diagonale zugeschaltet. Hallo Patrick.
Hallo Susanne.
In diesem Jahr also 25 Jahre Diagonale. Wie groß ist denn die Feierstimmung zur Jubiläumsausgabe?
Ach, schon sehr groß, würde ich sagen. Die Stimmung ist sehr herzlich hier in den letzten Tagen gewesen. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Und zum einen, das klingt vielleicht so banal, war das Wetter sicherlich ein Grund. Denn hier in Graz ist der Winter offiziell vorbei gewesen, 20 Grad. Man sah die erste Intendantin, Christine Dollhofer, die vor 25 Jahren das Festival quasi herausgerufen hat, wie sie hier durch den Ort wandert, wie sie alle ihre Freunde trifft. Damals war das ja noch ein Festival, das gar nicht in Graz stattfand. Man wollte sich eher so als Business-Treff verstehen, aber erst in Graz wurde das Ganze ja zum Publikumsfestival und heute ist das hier so ein großes Klassentreffen der österreichischen Filmszene, die sich in dieser wirklich sehr pittoresken Grazer Altstadt trifft und das waren so hier wirklich Feierstimmung der Jubiläumstage in den letzten Tagen, das ist denen hier wirklich sehr gut gelungen.
Das klingt gut und man kann ja auch vielleicht ein bisschen die tagesaktuelle Politik vergessen, trotzdem muss sich ja auch Kino in Zeiten der Pandemie und des Krieges irgendwie zur Gegenwart verhalten. Wie hat sich denn der Einfall der Gegenwart in den Festivaltrubel in Graz gezeigt?
Ja, man muss sagen, dass der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, als der ausbrach, da stand das Programm schon, da waren auch die Kataloge gedruckt und die Festivalleiter haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, das Programm kurzfristig umzustellen, mit, keine Ahnung, ukrainischen Sonderreihen zu bestücken und haben das begründet in einer, wie ich fand, sehr bemerkenswerten, rhetorisch brillanten Eröffnungsrede, wo die beiden Leiter Sebastian Hönglinger und Peter Sternhuber sich mit der Ukraine und der russischen Opposition solidarisiert haben, gleichzeitig aber gefragt haben, ob das Kino sich vielleicht irgendwann mal befreien könnte aus dieser Politisierung, aus den Fängen der Politik. Sie haben natürlich die großen Fragen gestellt. Was macht einen Film politisch? Sind es die Zeiten, in denen der Film entsteht? Sind es die Menschen, die ihn machen, die Geschichten, die erzählt werden? Oder doch am Ende die Augen, die ihn sehen? Man will also hier ein Forum sein für den Diskurs, auch losgelöst von jedem konkreten aktuellen Anlass. Das sind sehr intelligente kuratorische Leitfragen, wie ich finde, die aber ehrlich gesagt zwei Tage später nach der Eröffnung schon auf die Probe gestellt wurden als nach der Vorstellung des Dokumentarfilms »Denn sie wissen, was sie tun« von Gerald Hauzenberger es zu einem großen Streit kam zwischen einem Protagonisten des Dokumentarfilms und im Publikum sitzenden Antifa-Menschen aus Graz. Denn es ist eine Dokumentation, die die Corona-Leugner-Demonstrationen in Österreich porträtiert, ziemlich unfokussiert übrigens, etwas politisch naiv. Und da überschlug sich die Atmosphäre, es gab Beschwerden und im Nachhinein musste sich die Festivalleitung dafür entschuldigen, dass man einem Corona-Leugner auf der Bühne, dem einen Protagonisten des Films, die Bühne bot. Und so sieht man halt, dass die eigene proklamierte Festivalhaltung recht schnell auch an die Grenzen stoßen kann.
Wir sprechen gleich auch nochmal über die Dokumentarfilme, was die Spielfilme angeht. Wie stark hat sich denn der aktuelle österreichische Spielfilm auf dem Festival gezeigt? Also wenn man jetzt an die Berlinale denkt, Rimini von Ulrich Seidel war ja ein großer Publikums- und Kritikerliebling.
Ja, das ist ja auch hier geworden. Alle summen vor sich hin die Chansons und Schlager von Richie Bravo. Seidel ist ja selbst Produzent und Mentor von so vielen Filmen hier auf dem Festival. Er ist überpräsent. Er hat zum Beispiel den Spielfilm Lucifer von Peter Brunner mitproduziert, der von einer echten Teufelsaustreibung erzählt, mit einem körperlich wunderbar präsenten Franz Rogowski in der Hauptrolle. Auch Sonne, der Eröffnungsfilm der jungen Regisseurin Kurtwin Ayub, hat Seidel betreut, hat ihn produziert. Und gerade dieser Film Sonne, der steht auch für so einen sehr reifen Trend vieler österreichischen Filme, die auch so ein bisschen mit dem Mythos aufräumen, der Krieg sei zumindest in Österreich in den letzten Jahren nie präsent gewesen. Aber wenn man hier Jugendliche auf der großen Leinwand sieht aus Kurdistan oder dem Irak, die an den Wiener Schulen mit ihren Kriegserfahrungen leben, dann merkt man, dass diese Biografien immer schon da waren. Und dieser, sagen wir mal, postmigrantische Blick, der prägt viele Spielfilme. Viele junge Filmemacherinnen mit Migrationshintergrund zeigen hier ihre Werke und die sind immer sehr reif. Sie suchen nach dem Glück im Leben. Das sind Filme, die sehr politisch sind, aber auch das Erzählen würdigen. Und das zeichnet den aktuellen Jahrgang der Spielfilme, finde ich, sehr aus.
Und wie steht es mit dem Nachwuchs im Bereich des Dokumentarfilms?
Ja, es gibt viel Weltbetrachtung, also es geht da um Wahrnehmung von Welt. Also es ist erstmal ganz klein gedacht, wenn in dem Dokumentarfilm It Works 2 Menschen mit Behinderungen porträtiert werden. Aber es gab auch Filme wie Good Life Deal, die an Beispiel eines Österreichers erzählen, wie in Thailand immer mehr Männer aus dem Westen ihr Glück suchen, dort aber durch ziemlich fiese Maschen ausgenommen werden und betrogen werden. Und es gibt aber auch, und das ist auch sehr prägend für den österreichischen Dokumentarfilm, einen Zug des sehr künstlerischen Ansatzes. Von Studentinnen von Kunsthochschulen, A Pile of Ghosts, hat mir da sehr gut gefallen. Da geht es um eine Planstadt in China und die Regisseurin betrachtet sehr kunstvoll mit großer Künstlichkeit, wie da dieser Ort in der Wüste entsteht, wo die Sphinx aus Ägypten im Maßstab 1:1 nachgebaut wird zwischen einer Mall. Und man kriegt so ein trauriges Märchen erzählt von Menschen, die ihre Existenzgrundlage verlieren, weil China sich eben breit macht mit ganz neuen visionären Erfahrungen. Also viel Weltbetrachtungen, das würde ich sagen, das prägt diese jungen Dokumentarfilme.
Es gibt auch einen neuen Dokumentarfilm von Sabine Derflinger. Die hatte ja vor 2 Jahren mit Die Donal über die erste Frauenministerin einer österreichischen Regierung, Johanna Donal, einen vielbeachteten Film. Jetzt hat sie sich mit Alice Schwarzer, einer anderen Ikone der Frauenbewegung, gewidmet. Was für ein Schwarzerbild hat sie denn eingefangen?
Ja, ich würde sagen, eines, das Alice Schwarzer abgesegnet hat. Also der Dokumentarfilm geht wirklich sehr intensiv in diese Biografie dieser Frauenrechtlerin rein, von der man ja sagen muss, sie hat 3 Leben gelebt. Und in dem Moment, wo die Regisseurin Derflinger aus Archivausnahmen schöpft, also die Auftritte der jungen Schwarzer im deutschen Westfernsehen, vor allem in den Talkshows, dann sehen wir eine Frau, die rhetorisch, intelligent, brillant ist. Aber je mehr der Film so in die Gegenwart schreitet, geht er den ganzen Widersprüchen und Streitigkeiten letztendlich aus dem Weg. Das fand ich sehr schwach, muss ich sagen, denn bei der ganzen Frage, wie sich Alice Schwarzer zum Thema Kopftuchverbot positioniert, zur Sexworker-Lobby, zur Trans-Community jetzt, auch die Konfrontation mit dem modernen Feminismus, da sehen wir eine Alice Schwarzer, die es immer besser weiß, die auch kein Körnchen Selbstkritik hat. Das ist eher eine Bühne für Alice Schwarzer, sich nochmal selbst zu reproduzieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Neues, anderes, einen tieferen Blick auf diese Ikone der deutschen Frauenrechtsbewegung bekommen habe.
Mein Vollbildkollege Patrick Welinski über die Jubiläumsausgabe der Diagonale in Graz. Das Festival geht am morgigen Sonntag zu Ende. Fast jedes Jahr kommt ein neuer Film von François Ozon in die Kinos und die deutschen Verleiher kommen noch hinterher. Noch im Februar hat der französische Regisseur die Berlinale eröffnet mit Peter von Kant, einem Remake von Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Und im letzten Jahr lief in Cannes Alles ist gut gegangen, ein Film über einen Vater, der seine Töchter bittet, ihm beim Sterben zu helfen. Dieser Film kommt jetzt bei uns ins Kino und über ihn, Alles ist gut gegangen und wie der Film sich ins Schaffen von François Ozon einordnet, darüber spreche ich mit Jörg Taschmann, der Ozon auch schon häufiger getroffen hat. Jörg, François Ozon ist ein sehr vielseitiger Regisseur, aber was interessiert ihn denn nun an einem Film über Sterbehilfe?
Nun, es ist die Verfilmung eines Buches von Emmanuelle Bernheim. Sie war eine gute Freundin von François Ozon, eine Mitarbeiterin, hat auch einige Drehbücher mit ihm zusammengeschrieben. Und sie hatte dieses Buch über den eigenen Vater geschrieben und dessen Wunsch zu sterben schon vor einigen Jahren und bat Ozon und fragte ihn, ob er Lust habe, das eventuell zu verfilmen. Und damals hat Ozon ihr abgesagt, hat gesagt, er fühlt sich nicht so weit, über sowas einen Film zu machen, das sei ihre Geschichte. Nun ist Emmanuelle Bernheim dann einige Jahre später selber relativ früh gestorben und dann las er das Buch nochmal und hat seine Meinung geändert und wollte ihr dann auch so eine Art Hommage erweisen und fühlte sich dann aber auch frei genug, ihr Buch wirklich zu adaptieren.
Wenn man sich so die letzten Filme von Ozon anschaut, kann man behaupten, dass er ernster geworden ist, was die Themen seiner Filme betrifft?
Für François Ozon ist es immer sehr, sehr wichtig, sich nie zu wiederholen. Das merkt man, wenn man sich die letzten 4 Filme anschaut. 2019 hat er hier auf der Berlinale seinen bisher ernstesten und auch wirklich härtesten Film vorgestellt, Gelobt sei Gott, über Kindesmissbrauch in der französischen katholischen Kirche. Daraufhin hat er dann 2020 Sommer 85 gemacht, einen Sommerfilm mit Musik zu The Cure um 2 Jugendliche, die eine ganz besondere Freundschaft verbinden, bis es zu einem Unfall kommt. Und dann im Vorjahr kam eben Alles ist gut gegangen, in diesem Jahr eben Peter von Kant. Und es gibt schon 2 Filme, die für Ozons Verhältnisse ziemlich realistisch und durchaus politisch sind, nämlich Alles ist gut gegangen und Gelobt sei Gott. Aber Alles ist gut gegangen ist nicht nur so ein ernstes Drama über Sterbehilfe, das würde zu kurz greifen, denn für François Ozon selber ist es eher ein Film über einen Vater und seine 2 Töchter und ein Film über das Leben, wie er betont.
Für mich ist es ein Film über das Leben. Ich möchte, wie meine männliche Hauptfigur André, frontal auf den Tod zugehen, ohne Angst, ohne Scham. In unseren westlichen Gesellschaften verstecken wir uns vor dem Tod und wollen nicht über ihn reden. André dagegen ist durchaus mutig, schaut dem Tod ins Auge und akzeptiert ihn. Er hat natürlich auch andere Eigenschaften, auch negative. Es ist durchaus pervers, von seiner Tochter zu verlangen, seinen Tod in die Wege zu leiten. Er ist auch sehr egoistisch. Gleichzeitig gefiel mir, dass diese Figur voller Humor ist. Das ist kein sentimentaler amerikanischer Film, sondern ein Film, der seinen Figuren ähnelt. Er ist auch mal böse, aber immer wahrhaftig. Und André sagt diesen Satz, der mein Leitmotiv bei der Regie war: Seid bitte keine Heulsusen.
Soweit also François Ozon. Dieser André, die Hauptfigur, wird gespielt von André Dusselier. Jörg, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle ein Wort zum Casting.
Ja, also Dusselier spielt eben diese sehr komplexe Vaterfigur. Wir kennen ihn vielleicht aus Filmen von Alain René. Er spielt eigentlich immer diese netten, bürgerlichen Herren. Und hier kann er eben einerseits charmant und heiter sein, aber auch mal Drama Queen, eiskalt egoistisch. Und Sophie Marceau zum Beispiel spielt ja eine der beiden Töchter im Film und macht das, wie ich finde, sehr überzeugend, sehr nüchtern, fast trocken.
Du sagtest eben, Sophie Marceau spielt mit. Normalerweise dreht François Ozon immer wieder mit weiblichen Stars wie Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Isabelle Adjani. Jetzt zum ersten Mal mit Sophie Marceau. Wie kam es zu der Besetzung?
Ja, das mag ein bisschen überraschend klingen. Was auch sehr überraschend ist, ist, er hat sie 4-mal gefragt, in einem seiner Filme mitzuspielen und erst jetzt hat sie zum ersten Mal zugesagt. Ich glaube, wir sind in Deutschland immer noch zu sehr auf diesen Teenie-Filme La Boom 1 und 2 von Sophie Marceau fixiert und bestenfalls kennen sie die meisten noch aus Die Welt ist nicht genug, wo sie Bond-Girl in Anführungszeichen war. Dabei war sie eben über 15 Jahre lang mit dem polnisch-französischen Regisseur Andrzej Żuławski liiert, der sehr eigenwillige, harte, auch erotische Dramen gedreht hat, in denen sie streckenweise auch mitgespielt hat, wie Liebe und Gewalt oder Meine Nächte sind schöner als deine Tage. Und die beiden sind quasi eine Generation. Ozon ist Jahrgang 67, Marceau ist Jahrgang 66. Natürlich ist François Ozon auch mit den La Boom-Filmen in Frankreich aufgewachsen. Und er liebt es einfach, mit den Ikonen des Kinos zu drehen und gibt ihnen dann eben gerne andere Rollen. Und wie gesagt, ich finde, er hat ihr hier eine der schönsten Rollen gegeben, die sie gespielt gespielt hat in den letzten Jahren, eben als Tochter, die keine leichte Beziehung zu einem sehr dominanten und auch herrischen Vater hat, die eigentlich nicht möchte, dass ihr Vater stirbt und immer hofft, er würde vielleicht seine Meinung noch ändern. Und trotzdem hilft sie ihm bei den Vorbereitungen zu dessen Tod.
Nun haben wir schon die hohe Frequenz erwähnt, mit der François Ozon neue Filme schafft. Wie kann man eigentlich kreativ bleiben, wenn man jedes Jahr einen Film dreht? Wie arbeitet Ozon?
Also François Ozon ist jemand, der einfach das Kino liebt als seine ganz komplette Kunstform. Und in vielen seiner Filme vermischen sich die Genres. In Ricky beispielsweise fängt das an wie ein Sozialdrama. Und dann plötzlich wachsen einem Baby Flügel und am Ende fliegt dieses Baby Ricky einfach davon. In Alles ist gut gegangen geht es um diese großbürgerliche Familie voller Lebenslügen. Und dann wird dieser Film auch manchmal eine Tragikomödie. Am Ende sogar ein Thriller, der mit sehr vielen Spannungselementen arbeitet, weil man nie weiß, ob es den Frauen überhaupt gelingt, ihren Vater aus Frankreich rauszuschmuggeln. Und was François Ozon dann wirklich besonders auszeichnet, ist, dass er der Kameramann seiner eigenen Filme ist. Und hier erklärt er uns auch, warum.
Für mich ist es sehr wichtig, hinter der Kamera zu stehen und sie auch zu führen. Das erlaubt mir, meine Schauspieler zu sehen. Ich brauche diese sehr direkte Nähe, während ich sie filme. Ich rede dann auch mit ihnen. Als ich meine Super-8-Filme als Jugendlicher drehte, war ich auch immer hinter der Kamera. Diese Arbeitsweise habe ich also einfach fortgeführt. Außerdem muss ich nicht stundenlang mit einem Kameramann diskutieren. Sobald ich soweit bin, drehe ich. Das nervt manchmal die Technik, aber mir erlaubt es, schnell zu sein.
Soweit François Ozon. Am Donnerstag startet also in den deutschen Kinos Alles ist gut gegangen. In Frankreich im Sommer dann sein neuer Film Peter von Kant. Ich sprach darüber mit Jörg Taschmann.
Top 5.
Der Skandal der diesjährigen Oscar-Verleihung, die Ohrfeige, die Will Smith Chris Rock verpasst hat, die wirkt weiter und sie hat Konsequenzen für den Schlagenden. Will Smith ist inzwischen freiwillig aus der Oscar Academy ausgetreten. Die hat nun aber ihrerseits gestern verkündet, dass der Schauspieler 10 Jahre lang an keiner Oscar-Verleihung teilnehmen darf. Und auch verschiedene seiner Filmprojekte, unter anderem mit Netflix und Sony Pictures, wurden gestoppt. War die Ohrfeige nun ein Karrierekiller für Will Smith oder steht sie nur für einen zeitweiligen Karriereknick? Das ist im Augenblick natürlich nicht zu beantworten, aber in der Hollywood-Geschichte steht der Schauspieler, egal wie es ausgeht, nicht alleine da. Hartwig Tegler wirft in seiner heutigen Top 5 einen Blick in die lange Geschichte der gefallenen Stars.
Lust auf den Film?
Ich verschwinde. Du kannst nicht gehen, während wir mitten in den Dreharbeiten stecken. Auf die Scheiße, Kevin!
Du weißt, dass die Branche nachtragend ist.
Based on a true story.
Endet meine Karriere?
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Frances Farmer.
1935 kam sie als Vertragsschauspielerin zu den Paramount Studios. War geplant als die neue Gabo. Träumte davon, Tschechow zu spielen, wurde dann aber in Kostümfilmen etc. pp. Verbraten. Nach außen Star. Nach innen Gefangene des Studiosystems. Jessica Lange spielte Frances Farmer in Graham Cliffords Biopic von 1982. Sie sei nun ein Star, meint da ihr Freund. Sie müsse dem Publikum nur geben, was das wolle.
You know, you're a movie star now. If you give them what they want, you can get anything.
Harry, I don't have what they want.
Ich habe nichts, was sie wollen, sagt Frances. Im Film wie im realen Leben aufmüpfig stufte das Studio sie als unzuverlässig ein, gab ihr keine Unterstützung mehr. Sie wurde betrunken am Steuer erwischt, kam in die Psychiatrie und nach Jahren entließ man sie als gebrochene Frau. Kenneth Anger über Frances Farmer in seiner dunklen Filmbibel Hollywood Babylon, die unerträglichste und tragischste unter allen Tragödien Hollywoods.
Ich bin William Wallace.
Platz 4. Mel Gibson.
Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der Feigentyrannei widersetzt.
Mel Gibson 1995 als schottischer Volksheld in Braveheart. Regie Mel Gibson. Er hatte bis dahin 3-mal den Mad Max gegeben, wurde berühmt in Lethal Weapon. Für Braveheart gab es 5 Oscars. Der Sturz vom Stern zur verglühenden Schnuppe erfolgte 2006 nach einer Verhaftung, als Mel Gibson besoffen antisemitische Pöbeleien von sich gab. Die Folge? Boykottaufrufe, Entschuldigungen in Talkshows, neue Tiraden, wie beispielsweise 2010, als er die Ausfälle 4 Jahre zuvor abwiegelte und sagte, er habe das hinter sich gelassen.
That's almost 4 years ago, dude. I mean, I've moved on. I guess you haven't.
Um die TV-Übertragung abzuschließen, das Mikro war noch auf, mit einem
Asshole.
Arschloch in Richtung des Interviewers. 2020 kündigte Netflix Mel Gibson Projekte wegen neuer homophober und antisemitischer Äußerungen.
Platz 3. Lindsay Lohan.
Lohan war Kinder-, dann Erwachsenenstar, Disney-Aushängeschild, litt aber wie viele ihrer Kolleginnen schon früh an Drogen- und Alkoholproblemen. Miley Cyrus parodierte bös ihre inzwischen zur Lachnummer verkommene Kollegin in der Saturday Night Live Show beim Unken über den Erfolg.
Things are great. My new movie Herbie opened 68 months ago.
Die Sachen laufen richtig gut bei mir. Mein neuer Film Herbie ist gerade vor 68 Monaten herausgekommen. Und vor dem Los Angeles Gerichtsgebäude habe ich sogar einen eigenen Parkplatz, lästerte Miley Cyrus als Lindsay Lohan über Lindsay Lohan, die immer wieder vor Gericht stand. Den höchsten Aufstieg und den tiefsten Fall hat Hollywood immer parallel im Angebot.
Platz 2. Armie Hammer.
Was ist noch sicher an einer Karriere in Zeiten von Facebook oder Instagram, wenn dazu noch die Sucht nach Exhibition kommt? Zunächst war alles recht gut. Aufsteigende Linie bei Armie Hammer. Er macht eine gute Figur in The Social Network oder an der Seite von Johnny Depp in Lone Ranger. 2021 aber tauchten Instagram-Fotos auf, in denen der Star verstörende Vorstellungen zu Kannibalismus und Missbrauch teilte. Hammer dementierte. Doch schnell flog er aus allen Filmprojekten. Obwohl juristisch bisher nichts anhängig wurde, scheint Hammers Karriere erledigt. Ob sein Auftritt in Kenneth Branaghs Tod auf dem Nil wieder erwarten Anfang 2022 mit Armie Hammer in unseren Kinos diese Abwärtsspirale abwendet, offene Frage.
Platz 1. Johnny Depp.
Am Anfang habe er Method Acting und Wesenszüge von real existierenden Personen gemischt, sagt er selber. Die Filme Edward mit den Scherenhänden, Benny und June, Donnie Brasco, Chocolat. Dann...
Und bring mich an den Horizont.
Dann das historische Jahr 2003, Fluch der Karibik, Geburt eines Franchises. Johnny Depp als Piratenkapitän ließ die Kinokassen explodieren. Doch bei allen Figuren, bei denen er danach ohne Wanken, ohne Torkeln, ohne Ganzgesichtmaske auskommen musste, wirkte er unerträglich gelangweilt. Außerdem Alkohol, Drogen und schließlich musste Johnny Depp sich vor Gericht Vorwürfen aussetzen, er habe seine Ehefrau geschlagen. Kürzlich verlor er seine Rolle als Grindelwald in Fantastische Tierwesen 3. Und auch von ganz, ganz oben fällt der Star. Sterne werden geboren und stürzen ab. Denn wer sich zu sehr der Sonne nähert...
Tja, dem ergeht es unter Umständen wie in der griechischen Mythologie. Hartwig Tegler mit seiner Auswahl der gefallenen Stars. Nachhören können Sie die Top 5 wie die gesamte Vollbild-Sendung natürlich auch über alle gängigen Podcast-Formate. Mein Name ist Susanne Burg.